Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Frankreich, unser Nachbarland, ist ja in einem harten zweiten Lockdown in diesem Jahr und dazu gehören dort auch geschlossene Buchhandlungen. Darüber wird in Frankreich aber erregt diskutiert. 250 Autoren, Verleger und Buchhändler haben deshalb einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Sie fordern die Wiederöffnung der Buchläden. Dabei werden sie auch von der Prix Goncourt-Jury unterstützt, die Jury des wichtigsten Literaturpreises. Die ist in einer Art Preisverleihungsstreik getreten für die Öffnung der Buchhandlungen. Die haben sich auch einiges überlegt, um ihre Bücher zu den Leserinnen und Lesern zu bringen. Trotz allem, Sabine Wachs hat eine kleine Buchhandlung in Paris besucht.
Trotz der verordneten Schließung geht der Rollladen hoch. Marie-Rose Garnery, Besitzerin der kleinen Buchhandlung Librairie des Abbés in einer kopfsteingepflasterten Seitenstraße im Pariser Viertel Montmartre, stellt einen kleinen runden Tisch vor die Tür. Ein großer Strauß Blumen steht darauf und ein Schild: Click and Collect. Die Leute schicken uns eine Mail oder rufen an. Wir suchen ihnen dann die Bücher raus und sie holen sie hier ab. Natürlich mit Abstand, nur zum Bezahlen dürfen sie in die Buchhandlung. Und da gelten strenge Hygienevorschriften. Sie zahlen ihr Buch und dann gehen sie wieder. Erklärt Marie-Rose das System, das in ganz Frankreich unter anderem Buchhändler nutzen, um trotz Lockdown für ihre Kunden da zu sein. Sie hat den kleinen Tisch kaum vor die Tür gestellt. Da kommen auch schon die ersten Leserinnen und Leser. Kinga, eine Stammkundin von Marie-Rose, hat gleich mehrere Bücher bestellt. Lesestoff für den Lockdown, der mindestens bis Anfang Dezember dauern wird. Das System ist immerhin etwas. Wir kommen an einige Bücher ran. Aber die Frage ist doch, sind Bücher Waren des täglichen Bedarfs? Nein, heißt es von Seiten der Regierung. Und real sind sie es auch nicht. Symbolisch sollten sie aber schon dazugehören. Das ist der eigentliche Kern der Diskussion, die gerade in Frankreich geführt wird. Natürlich geht es bei der Schließung der Buchhandlungen auch um die finanzielle Situation der Händler. Aber das Click-and-Collect-System bringt vor allem kleinen, unabhängigen Buchhandlungen mit Stammkunden weiter Umsatz. Aus Gründen der Gleichbehandlung dürfen Kaufhäuser zurzeit keine Bücher verkaufen. Und Buchhandlungen, die ganz geschlossen sind, können unter anderem staatliche Hilfen beantragen. Und trotzdem, die Tatsache, dass ein Buch, eine Buchhandlung nicht essentiell sein sollen, hat mich schon sehr gewundert, sagt Philippe Claudel, preisgekrönter Autor, Filmregisseur und Mitglied der Jury des Prix Goncourt, Frankreichs wichtigsten Buchpreis. Traditionell wird der Goncourt Anfang November verliehen. In diesem Jahr aber hat die Jury die Preisverleihung verschoben, bis die Buchhandlungen wieder richtig öffnen dürfen. Mit unserer Entscheidung wollen wir auch Druck auf die Regierung ausüben. Wir können doch keinen Literaturpreis vergeben, wenn die Orte, an denen Bücher verkauft werden, geschlossen sind. Ein Zeichen der Unterstützung für den Buchhandel, emotional und auch finanziell. Denn die Verleihung der Literaturpreise wie des Prix Goncourt läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft für die französischen Buchhändler ein, erklärt Claudel die Entscheidung der Goncourt-Jury. Persönlich geht der Autor noch weiter. Er hat einen Aufruf an alle Buchläden des Landes veröffentlicht, sie aufgefordert, sich den Schließungen zu widersetzen. Es ist eine lyrische Art der Anstiftung zum zivilen Ungehorsam. Die Menschen sollen sich ihrer Macht bewusst sein. Wir leben in einer Demokratie. Es ist wichtig, wachsam zu bleiben und nicht jede Verordnung hinzunehmen. Wir müssen hinterfragen, vor allem dann, wenn uns Entscheidungen nicht gerechtfertigt scheinen. Auch Buchhändlerin Marie-Rose Garnery will nicht einfach nur darauf warten, dass der Lockdown aufgehoben wird und sie wieder ganz normal öffnen darf. Zusammen mit befreundeten Schriftstellern und anderen Buchhändlern hat sie eine Aktion ins Leben gerufen. Jeden Tag um 15 Uhr sollen Autorinnen und Autoren die Lichter in ihren Lieblingsbuchläden anmachen. Trotz dieser furchtbaren Situation, die Gefahr für die Gesundheit ist ja da, glaube ich aber, dass die Schließung der Buchläden ein großer Fehler ist. Als würde man den Geist eines Landes einsperren. Wir ernähren uns ja nicht nur von Brot, wir ernähren uns auch von Literatur und von Texten. Und wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen das Licht einschalten, zeigen, dass die Buchhandlungen noch da sind und nur darauf warten, wieder öffnen zu dürfen. Für ihre Leser, die es selbst kaum erwarten können. Mitte November will die französische Regierung die aktuellen Corona-Beschränkungen noch einmal überprüfen. Bis dahin bleibt Marie-Rose, wie allen anderen Buchhändlern, immerhin der Verkauf an der Ladentür.
Merci, merci. was in einer Familie brodelt im Untergrund, was da wieder aufbrechen kann. Erinnerungen an Liebe und Kränkung und Zusammengehörigkeit und Hass. Darum geht es im jüngsten Roman des schwedischen Autors Jonas Kemiri. Die Vaterklausel heißt er. Kemiri ist Jahrgang 1978. Er hat eine schwedische Mutter und einen Vater aus Tunesien. Die Vaterklausel ist sein fünfter Roman. Durch seine Bücher, durch seine Theaterstücke, auch durch politische Interventionen ist Jonas Kemiri in Schweden ein sehr bekannter Autor. Nicht nur dort, seine Bücher wurden schon in 30 Sprachen übersetzt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, Sie könnten heute Nacht mit dem National Book Award in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet werden, also mit einem der wichtigsten Literaturpreise in den USA. Ihr Roman Die Vaterklausel ist dafür nominiert. Wie gehen Sie denn jetzt davor damit um? Denken Sie möglichst nicht dran oder bewegt Sie das gar nicht so sehr?
So right now I am, Tension is rising. Nobody knows who wins.
Nun ja, die Spannung steigt. Keiner weiß natürlich, wer diesen Preis bekommen wird. Aber ganz ehrlich, es ist schon eine ganz große Ehre, dass ich einer von den 5 nominierten Büchern bin. Und normalerweise sind meine Kinder nicht sonderlich beeindruckt, wenn ich einen Literaturpreis erhalte. Aber in dem Fall, weil da eine richtige Medaille dabei war, sind meine Kinder wirklich sehr beeindruckt.
Jetzt heißt Ihr neuer Roman Die Vaterklausel. Das ist ein etwas rätselhafter Begriff im Deutschen. Können Sie uns das erstmal erklären, was das für eine Klausel ist da in Ihrem Buch?
In the Swedish title is actually Pappaklausulen, which is closer to the father clause. The reason why we couldn't use that in English is simply because
Nun, einem, ehrlich gesagt, der schwedische Titel, der heißt dann auch eher wie im Deutschen Vaterklausel. Das konnten wir im Englischen nicht nehmen, weil Father Clause im Englischen erinnert zu sehr an Santa Claus. Dann hätte man vielleicht an ein Weihnachtsbuch geglaubt. Aber diese Klausel, die Sie angesprochen haben, das ist ein Vertrag, der innerhalb der Familie gemacht worden ist. Es gibt ja 3 Hauptfiguren, der Vater, der Sohn und die Schwester. Und diese Vaterklausel beinhaltet, dass die Kinder sich um den älteren Vater zu kümmern haben, wenn er sie braucht. Und die Kinder beschließen dann eben eines Tages, diese Klausel eben auszusetzen und nicht mehr zu beherzigen. Und dann fangen eben die Probleme an, von denen das Buch auch handelt.
Ja, die Probleme innerhalb einer Familie, die Bindung, Verwerfung. Es gibt ja schon einige Romane über Familien, in denen es laut knirscht, in Schweden, in Deutschland, in den USA, in vielen verschiedenen Literaturen. Was hat Sie jetzt dazu getrieben, so einen Roman zu schreiben?
I've always been fascinated by how we are entangled in our family relationships.
Also es hat mich eigentlich schon immer fasziniert, welche Verflechtungen Familien letztendlich auch bedeuten. Und eine der Fragen, die ich mir bei diesem Buch eben auch gestellt habe, wie frei kann man eben innerhalb einer Familie noch bleiben? Und das Buch erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 Tagen und in dieser Zeit kommt es eben zu sehr viel Reibungen innerhalb dieser Familie und das hat mit einer sehr schmerzlichen Vergangenheit zu tun. Und eine der Dinge, die mir klar war, als ich geschrieben habe, war einfach, dass diese Vergangenheit diese Familie in gewisser Weise verfolgt. Und wenn es generell um Beziehungen geht, in fast allen Beziehungen wird irgendwann verhandelt, manchmal eben auch nachverhandelt, wenn es um Freundschaften geht oder wenn es darum geht, dass man seinen Liebsten oder seine Liebste verlässt. Aber bei Familien, da ist es was anderes, weil da kommt noch diese Dauer von Familienbeziehungen hinzu, die dann wiederum die Beziehung letztendlich auch verändert, dieses Anhaltende in einer Familie.
Ja, das hat natürlich was Ewiges und es ist jetzt in Ihrem Roman so, dass die Figuren immer benannt sind, eigentlich nach ihrer Position innerhalb der Familie. Also es heißt zum Beispiel, ein Großvater, der ein Vater ist, immer wenn die Figuren eingeführt werden in jedem neuen Kurzkapitel. Oder eine Schwester, die eine Mutter ist oder ein Sohn, der ein Bruder ist. Und dieses Namenlose auch dieser Figuren, das gibt dem Ganzen so was Archaisches, so wie das Modell eigentlich einer Familie. War das der Effekt, den Sie dabei im Sinn hatten?
One of the reasons was that I, the characters kept refusing the names that I suggested.
Also einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, dass eben die Figuren die Namen, die ich vorgeschlagen habe, abgelehnt haben. Nun, einer der Gründe, warum ich das so thematisiert habe, ist, der Ausgangspunkt war eine Freundin von mir. Ihr eigener Sohn hat sie als Mutter abgelehnt. und hat ihr gesagt, er möchte nicht mehr mit ihr leben, sondern beim Vater leben. Und diese Freundin und ich, wir haben einiges durchgemacht. Wir haben uns sehr viel auch gegenseitig erzählt. Aber so etwas Hartes, so eine krasse Situation habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass so dein eigenes Fleisch und Blut dich so rigoros ablehnt und mit dir bricht. Und das habe ich dann versucht, eben für diesen Roman mit zu übernehmen, so eine Situation. Weil natürlich, wenn man ein Elternteil ist, dann bleibt man immer ein Elternteil. Aber in dem Fall, wenn der Sohn einer Mutter sagt, er möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben, dann ist das schon eine besondere Situation. Und was jetzt in meinem Privatleben, was ich so faszinierend finde, ist, natürlich bin ich immer der Vater meiner Kinder. Aber sobald dann mein eigener Vater den Raum betritt, bin ich wiederum nur sein Sohn. Und das finde ich schon interessant, wie sich die Positionen innerhalb einer Familie eben auch verschieben und immer wieder neu verhandelt werden, je nachdem, wer gerade alles anwesend ist. Und dieses Gefühl des Verlorenseins und auch des Schmerzes und jemanden zu verlieren, das ist ein großes Thema für mich.
Ein ganz zentraler Bezugspunkt ist für das ganze Romangeschehen ist eben der Großvater oder auch der Patriarch dieser Familie, der verschwindet in einem gewissen Sinn immer, der verlässt Schweden immer, kommt zweimal im Jahr zurück zu kurzen Besuchen, wie eben diese 10 Tage in dem Roman, von dem Sie erzählen. Dieser Großvater, der kommt aus einem anderen Land, es wird nicht ganz klar, welches das ist, womöglich ein arabisches Land, hat eine Schwedin geheiratet, die Ehe ist dann in die Brüche gegangen. Aus dieser Ehe stammen eben diese beiden Kinder, der Sohn und die Tochter, um die es geht in dem Roman. Diese Herkunft, diese nicht schwedische Herkunft des Großvaters, wie stark hat das denn seine Vorstellung von Vaterschaft beeinflusst? Also ist das eine andere Vorstellung von Vaterschaft als eben eine schwedische?
I think the main thing about the grandfather is that he has made one mistake in his life that he can't turn back and change.
Also der Großvater hat eben einen ganz großen Fehler in seinem Leben gemacht und den kann er nicht wieder gut machen. Und zwar hat er die Tochter verlassen. Und daraufhin ist das Leben der Tochter zu einer Tragödie geworden. Und nun hat sich der Großvater eine Art alternatives Leben ausgedacht und stellt sich permanent die Fragen, was wäre passiert, wenn ich vor 10, 15 Jahren andere Entscheidungen getroffen hätte, hätte ich damit den Tod der Tochter verhindern können. Und ich glaube, wir alle leben solche alternativen Leben und stellen uns laufend die Frage, was wäre passiert, wenn ich damals an der Universität diesen Kurs belegt hätte oder mit einer anderen Person gesprochen hätte an einem gewissen Tag. Und dieser Schmerz, den der Großvater empfindet, dass er für eine Tragödie verantwortlich ist, das versucht er irgendwie zu ändern. Er versucht irgendwie die Zeit wieder zurückzudrehen. Aber das kann man natürlich nicht so einfach tun. Und deswegen versucht er sich insofern wieder zu heilen, indem er sich dann um seine Enkelkinder kümmert.
Heal himself by taking care of his grandchildren.
Es hat manchmal, wenn man das liest, etwas tief Trauriges, wenn man zum Beispiel liest, wie sie den Großvater und den Vater in dieser Geschichte miteinander oder eher gegeneinander reden lassen. Die sind so beide ein einziger Vorwurf für den anderen. Ja, der Großvater, für den ist der Sohn ein Versager, weil der keinen Erfolg hat in seinem Beruf. Für den Sohn ist sein Vater wiederum ein Versager als Vater, weil er sich nie von seinem Vater hat angenommen gesehen hat. Das ist bitter. Es hat aber auch manchmal was Komisches, wenn die beiden so völlig aneinander scheitern. Wie ist das denn für Sie? Hat Ihr Roman für Sie auch eine ja, ausgeprägt komische Seite?
Yeah, I think there is. I think I come from a background where a lot of people have kind of treated the most painful experience.
Ja, ich glaube schon, weil da, wo ich herkomme, also was auch meinen persönlichen Hintergrund anbelangt, ist es schon oft so, dass in einer schmerzvollen Situation so Lachreflexe aufgetreten sind. Also ich habe wirklich Erinnerungen, dass sich Leute auf Beerdigung totgelacht haben. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen meine Strategie, dass etwas einerseits sehr, sehr traurig ist, aber gleichzeitig eben auch sehr komisch.
It can be really sad and really funny at the same time.
So ein Familienroman wie Ihrer, wie wird er eigentlich in Schweden aufgenommen? Was wurde anhand dieses Romans in Schweden diskutiert?
It's been great. I think this is the most personal novel that I've written so far. It was by far the scariest to release out into the world.
Also eigentlich war es großartig. Es ist mein persönlichstes Buch und ich gebe zu, vor der Veröffentlichung war es das Buch, wo ich die meisten Ängste ausgestanden habe. Und das hat mich dann eben auch sehr gefreut und ich war angenehm überrascht, dass diese Figuren, die natürlich an meine Familie angelehnt waren, bei den Lesern dann ähnliche Reflexe ausgelöst haben, die eben dann eben an ihre Familienmitglieder dabei gedacht haben. Aber was auch interessant ist, das Buch ist 2018 in Schweden veröffentlicht worden, zu einer Zeit, als man sich noch umarmen konnte, als man noch ganz normal miteinander sprechen konnte, sich sehen konnte, sich treffen konnte. Und nun kommt es im Rest der Welt in einer Zeit heraus, die sehr klaustrophobisch ist, wo man mit Familienmitgliedern, wenn überhaupt, noch per Bildschirm kommuniziert. Und es ist ein anderes Buch geworden als das, was ich 2018 in Schweden veröffentlicht habe. Und vielleicht gab es in dem Buch schon dieses Thema der Klaustrophobie. Und das spricht jetzt eben die Leser in den anderen Ländern an, wo das Buch gerade erscheint. Aber es ist prinzipiell schon faszinierend, wie ein Text sich auch öffnen kann, wie er plötzlich anders gelesen wird, weil sich das Weltgeschehen verändert hat. Das Interessante war, bei den Lesungen, die ich in Schweden gemacht habe, hat die Figur des Großvaters sehr polarisiert. Das artete fast in Faustkämpfe aus. Einige empfanden eben diesen Großvater als ein Monster. Andere schlossen ihn wirklich in ihr Herz, weil sie sich mit ihm identifizieren konnten. Und das war natürlich etwas, was für mich sehr, sehr schön war, zu sehen, wie die Leser, wie vielschichtig die Leser auf diese Figur und auf das Buch reagiert haben. Weil das bricht auch so ein bisschen meine eigene Einsamkeit wieder auf. Und Bücher für mich sind oft dann eben, wenn sie veröffentlicht werden, brechen meine eigene Isolation in gewisser Weise. Und vorher hat man vielleicht einige seltsame Gedanken im Kopf, die man da so einsperrt. Und in dem Moment, wo man sie rauslässt, wo man sie veröffentlicht, dann werden sie normaler und irgendwo freier. Und das ist eben auch so ein Effekt, den ich habe, wenn ich ein Buch veröffentliche.
You can feel a sense of freedom when they are being published and readers recognize themselves in the story.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie vieles da auch nah an Ihre Familie angelegt haben, vielleicht auch gerade die Figur des Großvaters. Ihr eigener Vater ist ja aus Tunesien, soweit ich weiß, nach Schweden gekommen. Also da gibt es auch eine Parallele zu dieser Figur in dem Buch. Wie hat denn Ihre Familie denn auch darauf reagiert, dass Sie diese Geschichten auch so nach, wenngleich verfremdet, sicher nach außen getragen haben?
Well, my family... My father's first reaction when I told him about the book was that he wanted a cut from the sales.
Also mein Vaters erste Reaktion war, als ich ihm von dem Buch erzählte, ist, er wollte prozentual beteiligt werden an den Verkäufen. Damit zeigt er aber auch, dass er wirklich Humor hat. Also ich glaube, dass meine Familie wirklich versteht, dass was ich schreibe, wirklich aus Liebe herauskommt, wenn ich Figuren entwickle. Und dass ich eben diese Ambition habe, auch Perspektiven dabei zu entwickeln. Und das Verrückte bei einer Fiktion ist, wenn ich über die Schwester, über den Vater, über die Mutter schreibe, ist, fast unfreiwillig versetze ich mich viel stärker in sie, als ich es beabsichtigt habe. Und in dem Fall war es wirklich so, dass ich plötzlich meinen Vater, was seine Herkunft anbelangt, plötzlich viel besser verstand, als ich es je vorhatte. Und dieser Schmerz, der in der Figur des Großvaters, in dem Roman steckt, der ist so stark, der ist viel stärker, als ich es jemals vorhatte, als ich begann, dieses Buch zu schreiben.
I think that pain was greater than I had understood when I started out writing the book.
Die Vaterklausel heißt dieser Roman auf Deutsch. Bei uns ist er im Rowohlt Verlag erschienen. Der Roman von Jonas Hassen-Kemiri. I thank you very much indeed.
Thank you very much.
Und ich danke Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt hat.
Re-reading.
In den letzten Monaten oder Jahren schon haben wir viel diskutiert über Rassismus, über Kolonialismus, Diskriminierung und auch über sexualisierte Gewalt. Und wir fragen uns hier in dieser Sendung, ob diese Debatten auch unsere Sicht verändern auf viel gelesene klassische Bücher und Texte. Und wenn man jetzt gerade an sexualisierte Gewalt denkt, da drängt sich eine Erzählung aus der Zeit um 1800 geradezu auf, nämlich die Novelle Die Marquise von O von Heinrich von Kleist. denn da geht es um eine Vergewaltigung. Heinrich von Kleist, muss man vielleicht dazu sagen, ist ja eine eigene Art Klassiker, ein Mann, der sich selbst getötet hat, der als eine Art Zusammenfassung seines Lebens den Satz hinterlassen hat: Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Unsere Redakteurin Catherine Newmark, die hat Kleists Novelle wieder gelesen. Willkommen zum Rereading.
Hallo.
Dein erstes Lesen dieser Novelle, hatte das denn damit zu tun, dass diese Novelle so gilt als eine der ganz großen Erzählungen in der deutschen Literatur, als ja ein kanonischer Text?
Klar, das war sicher, in meiner Teenagerzeit habe ich mich schon bemüht, auch die Klassiker zu lesen. Und ich habe diese Novelle überaus geliebt, obwohl das eine wahnsinnig skurrile Geschichte ist. Sie wird allerdings in einem extrem schnellen und getriebenen Rhythmus vorgetragen. Das ist ganz atemlos und darum vielleicht auch sozusagen mitreißend. Aber die Geschichte, wenn ich die ganz kurz zusammenfassen darf, da geht es darum, dass die Marquise von O, die Tochter eines Kommandanten eines Fortes in Oberitalien, das in den napoleonischen Kriegen bestürmt wird von den Russen, sie ist in Gefahr, von russischen Soldaten vergewaltigt zu werden und wird gerettet vom feschen jungen russischen Offizier, dem Grafen F. Und der reicht ihr verbindlich den Arm und dann sinkt sie in Ohnmacht und dann gibt es den berühmtesten Gedankenstrich der deutschen Literaturgeschichte und da passiert eben das, was wir dann später erfahren, eine Vergewaltigung war und dann ruft er ihre Damen und den Arzt. Und dann merkt man, dass er das sofort bereut. Er versucht dann in der Folge immer wieder, um ihre Hand anzuhalten, will ganz schnell sie heiraten, weil er offensichtlich die Folgen seiner Tat fürchtet. Die Familie der Marquise sagt, ja, können wir machen, aber ein bisschen Ruhe, müssen wir ein bisschen warten. In der Zwischenzeit merkt die Marquise, dass sie schwanger ist. Sie wird dann von ihrem Vater verstoßen, weil sie Schande über die Familie gebracht hat. Sie zieht sich auf ihren Landsitz zurück und sie gibt eine Zeitungsannonce auf, wo sie den Vater sucht, dieser unbewussten Schwangerschaft. Und wer meldet sich? Natürlich der Graf F. Alle sind erstaunt, obwohl keiner erstaunt sein dürfte in diesem Zeitpunkt. Und die werden dann verheiratet. Erstmal sind sie sich noch sehr fremd und irgendwann versöhnen sie sich dann aber tatsächlich und werden ein Liebespaar. Also eine wahnsinnig strange Geschichte letztlich. Und ich habe mich jetzt wirklich gefragt beim Wiederlesen, warum mich die früher, und ich habe sie auch oft gelesen, so fasziniert hat.
Und gab es jetzt eine Erklärung beim Wiederlesen oder wie war überhaupt das Wiederlesen jetzt nach Debatten wie MeToo?
Genau, weil das eine ist ja die biografische Distanz, dass man selber älter und anders wird und das andere sind die Debatten. Und ich würde sagen, weder in meiner Jugend noch zu Kleists Zeiten war die Vergewaltigung von ohnmächtigen Frauen irgendwie Gegenstand von dem, dass man sagte, das ist völlig okay. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig anders sehen. Was vielleicht sich verändert hat, ist, dass man nicht mehr scherzhaft drüber redet. Kleists Stoff geht tatsächlich auf so Bauernschwänke zurück, wo so schlafende Bauernsfrauen von ihren Knechten vergewaltigt werden und die dann doch heiraten. Also das gibt sozusagen eine Komik in diesem Stoff, die wir überhaupt nicht mehr verstehen. Und was wir natürlich jetzt in diesen MeToo-Debatten oder Nein heißt Nein so ganz stark diskutieren, ist das Konsensmodell. Also dass Sex genau dann stattfinden soll, wenn zwei erwachsene Menschen miteinander übereinkommen, dass sie das wollen. Bei Kleist ist wahnsinnig auffällig, das ist nicht der Punkt. Das Skandalon dieser Vergewaltigung ist nicht, dass die Marquise in ihrer körperlichen Unversehrtheit verletzt wird, sondern dass die Familienehre verletzt wird, dass unehelicher Sex passiert und dass ein uneheliches Kind gezeugt wird. Gleichzeitig steht aber Kleist genau auf dieser Kippe zur Moderne, weil er nämlich auch eine Gefühlsgeschichte erzählt. Es geht auch um die Gefühle der Marquise, ob sie das überhaupt verarbeiten kann, ob sie das verzeihen kann, was ihr angetan wurde und ob sie diesen Menschen, der ihr ja erstmal wahnsinnig attraktiv erscheint, das ist ihr Retter, das ist ein wirklich schöner junger Mann, den alle irgendwie ganz toll finden, ob dem das dann verziehen werden kann. Und es ist eine Emanzipationsgeschichte, weil die Marquise von O durch diese Verstoßung von der Familie sozusagen eine Selbstständigkeit erlangt. Sie zieht sich hoch erhobenen Hauptes auf ihren Landsitz zurück und bei Kleist steht da so schön, durch diese schöne Anstrengung, also den Widerstand gegen den Vater, mit sich selbst bekannt gemacht. Also die wird zu einer ganz anderen Person im Verlauf dieser Geschichte. Also es ist schon interessant, was da passiert.
Und wenn man auf diesen russischen Offizier schaut, ist es ja auch eine Geschichte davon, wie ein Mann in vielleicht unter dem Druck des Krieges oder unter den Umständen des Krieges zu einem Menschen wird, der er gar nicht sein will.
Genau, und das Ganze, was daran eben passiert, und das macht, finde ich, diese Novelle nach wie vor so lesenswert, ist, dass Kleist ja an diese unfassbar schmerzhaften Stellen geht, wo Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Und wo Gewalt passiert, die völlig verboten ist, auch zu Kleists Zeiten. Und wie man das verarbeitet und verzeiht oder wie man damit weiterlebt. Und das ist ja so eine schmerzhafte Stelle, über die wir vielleicht auch fast zu wenig diskutieren heute, weil wir so in sehr klaren Kategorien normativ festlegen wollen, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, also der Text ist auch unfassbar psychoanalytisch. Es gibt auch die Stelle, wo der Graf F. sich erklären will und die Marquise sagt, ich will nichts wissen. Also Freud hätte da absolut seine Freude gehabt. Und Kleist, der geht an diese schmerzenden Stellen. Also man muss sich ja erinnern, Kleist ist der Psychologe Krafft-Ebing, der diese Psychopathia Sexualis geschrieben hat in den 1880ern, der schreibt, der geniale, aber zweifellos geistig nicht normale Heinrich von Kleist. Also Kleist hat ja auch eine Penthesilea, die den Achilles tatsächlich aufisst und sich dann entschuldigt, dass sie irgendwie Küsse und Bisse verwechselt hat. Und also von dem her, Kleist geht immer an diese schmerzenden Stellen, wo Gewalt passiert, wo Liebe passieren sollte, aber nicht passieren kann. Und von dem her, glaube ich, hat er eine Komplexität. Er bringt sozusagen eine Frage da rein. Also natürlich ist das eine Vergewaltigungsgeschichte und man kann da absolut eine Triggerwarnung draufsetzen, aber man kann auch verstehen, dass jemand versucht, sich mit der Schwierigkeit des Menschlichen, es gibt ja auch bei ihm, endet es dann mit der gebrechlichen Einrichtung der Welt. Also es wird verziehen, weil die Welt gebrechlich sind und weil Menschen nicht perfekt sind. Und ja, man kann das nicht gutheißen sozusagen, diese Verzeihung, aber man versteht sie im Laufe der Geschichte irgendwie doch.
Die Marquise von O von Heinrich von Kleist, wiedergelesen von Catherine Newmark hier im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Ich heiße Petra, ich bin Rentnerin, lebe seit jetzt wieder 20 Jahren in Bonn und jetzt kriegte ich zum Geburtstag von meiner feministischen Nichte ein Buch geschenkt, Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Es geht um nichts weniger als die Geschichte der Frau und wie die Frau nicht wahrgenommen wird, unterdrückt wird und was weiß ich was alles. Aber bestens recherchiert. Und das habe ich vergessen, das sind natürlich Comics. Zum Teil auch ein bisschen deftig in der Zeichnung. Man sieht auch die ein oder andere Vulva. Und gerade Männer, die sollten das ruhig mal angucken und nicht gleich meinen, sie würden gleich wieder benachteiligt. Das ist ja immer der erste Aufschrei. Ja, aber wir haben doch auch so viele Probleme und überhaupt.
In Bonn liest Petra das Buch Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist im Avant Verlag, erschienen mit 140 Seiten. 20 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Texte des Bochumer Pop-Poeten Wolfgang Well, die haben einen unverwechselbaren Sound, lakonisch, lässig, immer geradeaus und zwischen den Zeilen staubtrockener Humor. Das sagt sein Verlag über Wolfgang Well. Im Reifer Verlag sind gerade zwei Bände mit Texten von Wolfgang Well erschienen. Der Autor hat von 1952 bis 2016 gelebt und der Kritiker Gerrit Bartels hat sich für uns durch diese Wolfgang Well-Ausgabe gelesen. Willkommen, hallo.
Ja, hallo.
Klingt ja gut, was der Verlag da sagt. Lakonisch, lässig, staubtrockener Humor. Stimmt das denn?
Ich glaube schon, das kann man so sagen. Man könnte vielleicht noch ergänzen, rau oder knatterig, so kann man die Prosa von Welt auch ganz gut beschreiben. Das ist auch assoziativ, er springt auch ganz gerne so in Zeit und Raum. Ob er bewusst dran gearbeitet hat, an diesem Humor und an dieser Lakonie, das kann man, glaube ich, mal so in Frage stellen. Der war, glaube ich, so und das ist eher authentisch. Mit so einem Begriff kann man es auch beschreiben. Mhm. Und der scheute halt auch vor keiner Peinlichkeit zurück. Also er schrieb dann auch gerne, wenn er mal wieder nicht bei einer Frau gelandet ist, das wurde halt lang ausgebreitet, oder wenn er wieder kein Geld hatte oder er aus der Psychiatrie kam, der war eben auch schwer krank, psychisch eben schwer krank, musste öfters ins Krankenhaus und dann heißt es dann immer wieder, ich kam gerade wieder aus dem Krankenhaus und dachte als allererstes, dann denkt er dann an Sex. Mhm. Und ich glaube, das spielt alles so eine Rolle, wenn sowas eben staubtrocken ist und lässig lakonisch.
Und Poppoet oder Popschriftsteller, was heißt das jetzt im Fall von Wolfgang Well? Eigentlich so von der Generation ist er eigentlich ein bisschen früh dran dafür, oder?
Das kann man sagen. Er ist eben Ende der 70er, Anfang der 80er hat er angefangen, für Stadtzeitungen zu schreiben und auch dann später für Sounds und Musikexpress über eben ja Bands und über Musik. Hat so Leute interviewt wie Ellen Vega, Caroline Maas, war mit Motorhead auf Tour. Also wirklich ein schöner, sympathisierender Text, und der da dann auch so endet, von wegen Staub trocken. Ja, Lemmy, das ist eine tolle Band, aber warum macht ihr so schreckliche Musik? Und diese Arbeit als Musikjournalist, die ist dann auch in seine Romane eingegangen. Die hat er wirklich sehr lang und breit immer wieder erzählt, was da alles passiert ist. Und die haben dann schon so was ja, Archivarisches, auch Aufzählendes. Und da hat man wirklich so eine Welt der 80er Jahre, was da an Musik, an Literatur so unterwegs war. Und auch wie dieses Zeitungswesen war, das kann man da wirklich sehr gut nachlesen. Und ja, sein erster Roman erschien 86, da nahm halt keiner so richtig Notiz von. Und der zweite war, glaube ich, 1999, da ging das schon so los mit der Popliteratur. Aber von Wolfgang Welt war auch in dieser Zeit dann leider Gottes wenig die Rede.
Diese Musiktexte, die sind auch in dieser Ausgabe enthalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und es gibt auch da zu lesen ein Romanfragment, die Panschippe. Keine Ahnung, was das ist, die Panschippe.
Ja, das sollte man vielleicht erstmal erklären. Das ist eben eine Schaufel gewesen, mit der die Bergarbeiter unter Tage eben Kohle geschaufelt haben. Und Welt hat in einem Fußballverein in Bochum gespielt, der hieß SUS oder Sutz Wilhelmshöhe. Und dieser Fußballverein wurde von den Nachbarvereinen immer die Panschippe genannt, weil das Trainingsgelände, der Spielplatz auf dem alten Zechengelände da fanden diese Spiele von diesem Verein statt. Und dieses Romanfragment ist ein Kindheits- und Jugendroman, muss man das jetzt in diesem Fall nennen. Da geht es wirklich um das Aufwachsen eben in dieser Arbeitersiedlung, in diesem Milieu, in diesem arbeiterkleinbürgerlichen Milieu in Bochum. Es wird sehr genau beschrieben, seine Mutter und wie seine Schwester geboren wird. Und natürlich, wie er Fußball spielt. Also er erzählt dann auch wirklich alle seine Mitspieler, an die kann er sich noch erinnern. Das ist schon ganz beeindruckend. Was nicht drin ist oder was, wo man das Gefühl hat, Mensch, was war denn sonst noch so los in den 60er Jahren in Bochum oder überhaupt in der Bundesrepublik? Das sind so politische, gesellschaftliche Umwälzungen, die kommt da wirklich nur ganz, ganz am Rande so rein.
Also ein Text, der ganz aufs eigene Leben, aufs eigene Erinnern konzentriert ist. Heute würde man mit dem heutigen Modewort dafür sagen, ein autofiktionaler Text.
Ja, also Welt war jetzt nicht nur einer der frühen Popschriftsteller, sondern eben auch so ein richtiger Vertreter der autobiografischen, der reinen autobiografischen Literatur. Er hat gesagt, er wäre eigentlich Schriftsteller geworden, weil er Hermann Hesse und Peter Handke so toll fand. Aber, glaube ich, richtig beeinflusst worden ist er von Hermann Lenz und dessen Eugen Rapp-Roman und auch von den autobiografischen Romanen von Thomas Bernhard. Und wenn man jetzt eben immer so heutzutage von Peter Kurzeck redet oder von Karl-Ove Knausgard, da muss man schon, also Wolfgang Welt kann man da wirklich getrost daneben stellen. Und von Kurzeck gibt es ja immer so diesen Spruch, die ganze Gegend erzählen. Und das hat Wolfgang Welt auch gemacht, so das ganze Ruhrgebiet. Das hat er eigentlich erzählt in seinen ganzen Werken.
Es gibt ja verschiedene Romane von ihm, die im Surkamp Verlag erschienen sind. Da wurde er dann doch anerkannt. Was würden Sie denn jetzt sagen? Was sollte man von ihm lesen? Sollte man dann zu dieser Ausgabe greifen, die so ein bisschen verstreute Texte wieder einsammelt? Oder zu den Romanen, die bei Surkamp
gekommen sind? Also in jedem Fall natürlich die Romane, also die es da bei Surkamp gibt, die spät bei Surkamp rausgekommen sind. Aber von diesen beiden Bänden, das sind ja zwei. Der eine ist eben nur mit Musikkritiken. Das geht so, das muss man jetzt nicht unbedingt lesen. Aber der zweite Band mit der Panschippe, mit diesem Romanfragment, der ist schon sehr beeindruckend. Und da sind auch viele andere so autobiografische Texte drin, so kürzere Texte, die er für Zeitungen geschrieben hat. Da geht es um seine Mutter, um das letzte Weihnachten mit seiner Mutter, wirklich ein ganz anrührender, melancholischer Text dann über den Pott im Pütt, solche Sachen. Oder eben auch über sein Leben da in Bochum, was er da alles so treibt. Und man ist da schon ganz erstaunt, also gerade bei diesen beiden Bänden, was eben für ein doch recht großes Werk der Wolfgang Welt zusammengetragen hat, trotz dieser wirklich schweren psychischen Erkrankung, die er ja bis zu seinem Tod, ich glaube, der war 30 Jahre lang, eben wirklich immer mal wieder raus und rein in der Psychiatrie. Insofern, also es ist eigentlich alles lesenswert von ihm.
Wolfgang Welt, zwei Bände sind jetzt erschienen, herausgegeben von Martin Willems im Verlag Andreas Reifer. Gerrit Bartels hat uns diesen Autor nahegebracht und diese Ausgabe. Herzlichen Dank.